Da gibt es noch wenig Bewusstsein insgesamt dafür, dass nur Menschen, die sich die Ressourcen haben, die sich gesund fühlen, die innere Stabilität haben, dass die gut arbeiten können. Und dass die Belastungen, die in der Familie, in Beziehungen entstehen, Einfluss haben auf die Arbeitsfähigkeit. Und ich war bis 2011 römisch-katholischer Pfarrer. Habe also mit 16 Jahren beschlossen, dass ich Priester werden möchte, Theologie studieren möchte, weil mich immer schon die Frage beschäftigt hat, aufgrund eigener persönlicher Gesundheitsprobleme, gibt es Gott und ist Gott für dich da und wie funktioniert das in dieser Verbindung mit Gott zu leben? Also so ein tiefer spiritueller Wunsch von innerer Gottesverbundenheit.
Veränderungen entschlüsseln. Für mehr Erfolg und Gesundheit. Lens for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Maike Lenz-Scheele.
Ja, herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Matthias Könning. Und wir kennen uns aus einem Kontext der persönlichen Weiterentwicklung. Und als wir uns ja kennengelernt haben, haben wir gemerkt, hey, da gibt es doch ganz viele Punkte, die sehr interessant sind, über die wir uns gemeinsam unterhalten möchten. Und dann ist über dieses einfache Gespräch dann herausgekommen, ein Podcast wäre auch ziemlich cool. Und da sitzen wir heute zusammen und machen das. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, vielen Dank, liebe Maike. Ich freue mich, dass du mich gefragt hast. Und wir hatten ja schon mal miteinander vorgesprochen. Das Interessante ist, wenn ich mit jemandem spreche, dann muss ich auf einmal nochmal neu über mich nachdenken, ne? Und meinen eigenen Weg und meine eigenen Dinge reflektieren. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass wir das heute miteinander machen.
Und ich bin ziemlich sicher, dass wieder was ganz Neues entstehen wird, wovon wir bisher noch nichts wussten.
Genau, das vermute ich auch.
Ja. Ja, ein paar Fragen zu Beginn. Was ist dein Beruf?
Mein Beruf ist, wenn ich an meine Firma denke, ich arbeite ja für ein ERP-Unternehmen. Wir unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen und dort bin ich Lebenslagencoach. Das heißt, ich bin systemischer Familientherapeut und berate Menschen in ihren privaten und beruflichen Sorgen und Nöten. Immer im Firmenkontext.
Und was würdest du sagen, was ist deine Berufung?
Was ist meine Berufung? Meine Berufung ist es, Menschen dabei zu unterstützen, in ihr eigenes zu finden oder wieder in ihr eigenes zu finden. Menschen zu beraten, zu stärken, herauszufinden, wo deren Ressourcenfähigkeiten sind. Das, glaube ich, ist meine Berufung.
Der Titel dieses Podcastes ist ja Veränderungen entschlüsseln für mehr Gesundheit und Erfolg. Und deshalb möchte ich dich fragen, was bedeutet Gesundheit für dich?
Oh, was bedeutet Gesundheit für mich? Gesundheit bedeutet für mich, dass ich in Übereinstimmung bin mit mir, mit meinen Gefühlen, mit meinem Leben, dass ich wach, lebendig bin. Es bedeutet, dass ich mit den körperlichen Malessen, die ich habe, fürsorglich umgehen kann. Dass ich trotz der Widrigkeiten, trotz der Schwierigkeiten, die ich im Leben hatte, trotz meiner Traumata und aller negativen Ereignisse, ich das schaffe, die gut zu integrieren und die zu nutzen für Wachstum und Reife.
Wow.
Ja.
Das klingt ja nach ganz viel Resilienz in der Gesundheit, ne?
Ich finde schon, also. Ich meine, es gibt Menschen, die das Glück haben, ich sag mal, ohne Sorgen und Probleme durchs Leben zu gehen, die reich begütert sind, die viel Geld haben, viel Glück haben, einen hohen IQ haben und wo das alles gut vorgebahnt ist, der Weg ins Glück. Und dann gibt es die Menschen, die das alles nicht haben und die sozusagen mit den Widrigkeiten des Lebens irgendwie noch mal andere Herausforderungen haben und ich finde, die beiden unterscheiden sich nicht wirklich, sondern Die Kunst aus meiner Sicht besteht darin, dass ich mit dem, was mir entgegenkommt, gut umgehen kann. Ja? Also das kann ich mir, die Pakete, die mir entgegenkommen, die kann ich mir nicht so aussuchen, in welcher Familie ich hineingeboren werde, welchen IQ ich habe. Okay, Teile kann ich dazu beitragen, aber eigentlich geht es darum, dass ich mit den Paketen, die mir das Leben gibt, gut umgehen kann. Da fällt mir ein, manchmal, wenn Menschen zu mir kommen mit einem Problem, mit einem Thema und ich denke, oh, die sind schwer belastet und die würden das ganze Zeug gerne loswerden. Ja, die kommen ja zu mir und sagen, oh, können wir das ganze Zeug nicht alles loswerden? Und dann sage ich dann manchmal, stell dir vor, du bist jetzt in einem Raum und in diesem Raum, das sind alles deine Materialien. Ja, Materialien, die du magst, die du nicht magst. Und dann stellt dich jemand in diesen Raum und sagt, das ist jetzt mal deine Besenkammer oder das ist deine Vorratskammer. Du kriegst keine andere, sondern das, was in diesem Raum ist, ist dein Material. Und entweder wirst du glücklich damit oder unglücklich damit, aber du kriegst kein anderes. Und wenn du dich dem stellst, könntest du immer schauen, ob da an der einen oder anderen Stelle etwas ist, das du noch gar nicht entdeckt hast, oder Dinge, die du bislang ganz blöd fandest, ob du nicht doch etwas damit anfangen kannst. Und du wirst nicht die Möglichkeit haben, den Raum zu verlassen und zu sagen, ich wäre gerne wo ganz anders, sondern das ist hier dein Raum. Und das ist für manche Menschen oft schwer, weil sie dann doch sagen, eigentlich hätte ich gerne einen anderen Raum. Kannst du mir nicht einen anderen Raum geben? Und sage ich, nein, das kann ich nicht, das ist nicht möglich. Du kannst, ich kann mir darüber nachdenken, dass dich das traurig macht, dass dich das frustriert, dass du das doof findest, dass du es gerne anders hättest. Aber am Ende werden wir dahin kommen, das ist der Raum.
Ja. Und das hat ja was mit Annehmen zu tun. Annehmen dessen, was wir als Rahmenbedingungen mitbekommen haben in diesem Leben. Und gerade wenn es jetzt um Körperlichkeit und Gesundheit geht oder auch mentale Gesundheit, auch da haben wir gewisse Vorgaben und Prägungen. Da, wir können viel verändern, aber es gibt da auch Dinge, die sind eben nicht veränderbar. Und da geht es darum, die zu akzeptieren. Und das, ich finde, es macht einen Riesenunterschied, wenn man das geschafft hat, diesen Shift von dagegen ankämpfen oder ja, ich sage ja dazu, auch wenn ich es weiterhin blöd finde. Und das darf man. Und dann löst sich ein bisschen was.
Dann löst sich ein bisschen was. Im Rahmen meiner Beratung habe ich aber auch Menschen kennengelernt, die es einfach nicht können. Und ich glaube, auch da gibt es noch irgendetwas, was man akzeptieren kann, dass ich es nicht akzeptieren kann. Ja, also das gibt es manchmal auch. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich finde das schrecklich. Okay. Aber diesen Teil kann ich zumindest spüren und wahrnehmen. Und da ein kleines Einverständnis und eine kleine Erlaubnis dahin zu gehen, geben.
Genau, das ist ja auch so wie, wenn man in Kommunikation ist und feststellt, wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Und ich werde die andere Person nicht überzeugen können von dem, was meine Meinung ist, und dann zu sagen, okay, aber wir stimmen darin überein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Das macht ja dann auch wieder eine Veränderung.
Genau, und das schafft ja wieder eine Gemeinsamkeit. Ach ja, stimmt, du hast recht. Wir sind so unterschiedlich in der Art, ne?
Ja.
Und ich erlebe das manchmal bei Beratung von Paaren, ja, dass die beiden so unterschiedlich sind. Ich meine, wenn die sich gegenseitig ergänzen, ist das ja großartig, dass der andere Menschen Seiten hat, die ich nicht habe, die ich aber gerne hätte und die der andere oder die andere dazu beitragen kann. Wenn es aber Krisen oder Konflikte gibt, dann ist die Unterschiedlichkeit auch irgendwo schrecklich. Ja, und wenn ich da aber Anerkennung hineingeben kann, zu sagen kann, ja, ihr seid sehr unterschiedlich, deswegen habt ihr es auch schwer miteinander, deswegen geht es auch nicht so gut. Ja, aber das könnt ihr doch wertschätzen und würdigen, diese Unterschiedlichkeit, ja, und diese Einmaligkeit. Im Gegenüber vom anderen siehst du, wie einmalig und unverwechselbar du bist.
Ja. Wir sind jetzt schon mittendrin in dem, was deine Beratung auch ausmacht. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf diesen beruflichen Kontext. Und du hast eben gesagt, du arbeitest bei einem ERP-Unternehmen und das ist ja nicht für jeden so klar, was das heißt. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, wofür ERP steht und wie du das auch mit Leben füllst. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du arbeitest in einem Konzern, wo du dreimal die Woche diesen Dienst anbietest. Erzähl doch mal da ein bisschen mehr drüber, denn ich denke, das interessiert die ZuhörerInnen, die ja auch in Unternehmen arbeiten. Gibt sowas bei mir auch? Ah, was bräuchte es denn, dass es, wenn es das noch nicht gibt, wie wir das auch bekommen könnten?
Also EAP steht für Employer Assistance Programs, kommt ursprünglich aus dem Angelsächsischen. Und die Firma, für die ich arbeite, der heißt PME Familienservice, haben sich das von dort abgeschaut vor 30 Jahren. Und da ging es im Ursprung darum, als Frau, Mutter, Beruf, das alles gut miteinander zu integrieren. Und dort, wo Probleme, Sorgen auftauchen, dort eine Entlastung zu finden. Das heißt, wir bieten Firmen unsere Beratungsdienste an. Wir unterstützen dabei, die Kinderbetreuung zu organisieren, die alt gewordenen Eltern Lösungen zu finden für Pflege und Menschen, die halt Sorgen und Probleme haben im beruflichen und privaten Bereich, dass die Beratung und Unterstützung bekommen. Und das ist der Teil, für den ich dann mit zuständig bin. Das heißt, die Menschen finden mich in der Regel im Intranet ihrer Firma oder den Service des PME Familienservice. Und es gibt ja viele andere, die auch diesen Service anbieten, ja? Und können darüber dann anonym und vertraulich Kontakt aufnehmen. Das heißt, die Firmen wollen nicht wissen, wer zu uns kommt, damit die Anonymität und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Wir stellen der Firma in Rechnung, da war jemand da, das kostet so und so viel, und dafür stellt die Firma ein Budget, ein Benefit zur Verfügung. Ja, und die Menschen nutzen das gerne, weil es ja zurzeit total schwierig ist, Therapieplätze zu bekommen. Und überhaupt erstmal mitzubekommen, brauche ich eigentlich eine Therapie oder reicht es mal, mit jemandem einfach zu sprechen? Ja, zu gucken, welche Sorgen und Nöte habe ich? Und ist das etwas, das eigentlich eine psychische Erkrankung ausmacht? Oder ist es etwas, wo ich durch Reden und Sprechen selber mich entlasten kann oder sinnvolle Lösungen finden kann? Und während viele Menschen in meiner Firma Beratung finden in unseren Beratungsbüros, gehöre ich zu einem der wenigen, der im Konzern vor Ort den Dienst macht. Ja? Also ein großes Produktionskonzern, wo ich zwei Beratungsbüros habe und noch ein drittes außerhalb und mit meinem Fahrrad in die verschiedenen Beratungsbüros komme und kommen Menschen aus der Produktion, Menschen aus dem Vertrieb, aus der Führung, mit ihren unterschiedlichsten Sorgen und Nöten. Ja, und ich bin dann so ein bisschen etwas wie eine Feuerwehr. Feuerwehr für die erste Not, die da vor Ort ist. Und aufgrund der Jahre, die ich das jetzt schon mache, hat sich das natürlich ergeben, dass Menschen auch immer wieder zu mir kommen. Ne? Die haben gesagt, die hat mir einmal geholfen, vielleicht hilft er mir auch noch ein zweites Mal. Und dann wächst dann auch irgendwann so ein bisschen, ja, etwas auch wie eine Beziehung, wie ein Vertrauen. Das heißt, ich kenne inzwischen auch viele Lebensgeschichten und Hintergründe. Und Menschen, die zu mir kommen, müssen nicht jedes Mal neu ihre ganze Lebensgeschichte erzählen, sondern sagen dann, ich war ja schon mal da und ich habe da jetzt was Neues und das hat mir beim letzten Mal geholfen. Ja. Vielleicht so in diesem Sinn.
Sehr schön. Und wenn jetzt hier eine Zuhörerin ist, die sagt, ach, das klingt ja total gut, sowas fände ich auch toll bei uns im Unternehmen und es da das nicht gibt, dann würde ich empfehlen, bei der Firmenleitung mal nachzufragen, ob die sowas nicht einrichten wollen. EAP mal in einer Suchmaschine des Vertrauens googeln, was ist da in der Nähe, wie könnte man das machen?
Ja.
Denn es ist wirklich sehr wertvolle Unterstützung für Mitarbeitende in Unternehmen.
Ja, in meinem privaten Kontext erzähle ich natürlich häufiger von meiner beruflichen Tätigkeit und viele haben noch nie von so etwas gehört. Das ist für viele völlig unbekannt. Und die sagen dann, ach, das wäre ja cool, wenn meine Firma das auch anbieten täte. Ne? Und unsere Firma funktioniert auch darüber, dass wir an Kontakte zu neuen Firmen über solche interessierte Menschen finden. Ne?
Ja, sehr gut. Du hast ein bisschen erzählt, aber kannst du noch mal genauer sagen, mit welchen Themen diese Menschen zu dir kommen? Was sind
Ja.
deren Befindlichkeiten, Anliegen, die die haben?
Es gibt alle Themen, die man sich vorstellen kann. Aber ich mache mal so ein Beispiel. Ein Paar, das Schwierigkeiten hat, miteinander zu reden und sprechen. Also Eheschwierigkeiten, Eheprobleme. Ehepaare, die sich trennen wollen, aber nicht wissen, wie. Fremdgehen in der Partnerschaft. Phasen nach der Trennung, wenn es um die Frage geht, wo wohnen und leben die Kinder. Also alles, was mit dem Thema Beziehungen zu tun hat. die älter gewordenen Kinder, die nicht aus dem Haus ausziehen wollen, Töchter, die Essschwierigkeiten haben, Jungs, die aufgrund einer psychischen Erkrankung ihre Abschlüsse nicht hinbekommen und kurz vor dem Ende des Studiums alles hinschmeißen, geschlechtliche Fragen von Identifizierung, wo gehöre ich hin? Eltern, die damit beschäftigt sind, wie stehe ich dazu, wie kann ich mit meinem Kind trotzdem im Gespräch bleiben? Also jedes Thema, was du dir irgendwie vorstellen kannst, was für Menschen irgendwie eine Baustelle sein könnten. Und im beruflichen Kontext, also ausgebrannt sein am Arbeitsplatz, Burnout, Mitarbeiter, die mit Führungskräften nicht klarkommen, weil sie nicht geführt werden, Führungskräfte, die mit Mitarbeitern nicht klarkommen, Mitarbeiterinnen nicht klarkommen, weil sie nicht wissen, was wollen die von mir. Konflikte unter Kolleginnen und Kollegen. Manche haben zu viel auf dem Schreibtisch, manche haben nichts zu tun, sind sozusagen an ihrem Arbeitsplatz arbeitslos und haben eine Sinnkrise. Die Frage, wechsle ich die Firma oder bleibe ich doch? Und das Thema Suchterkrankungen am Arbeitsplatz. Ja, das ist mal
Wow.
so das Spektrum,
Der
ne?
ganze Blumenstrauß des
Der
Lebens.
ganze Blumenstrauß. Und vielleicht wichtig ist vielleicht auch noch so etwas wie so eine Klärungsfunktion, ob die Menschen, die zu mir kommen, eigentlich eine Psychotherapie bräuchten. Also das, was ich mache, ist nicht eine Therapie, keine Diagnose und keine Therapie. Wenn jemand zu mir kommt, mache ich keine Diagnose, hast du eine Depression, ja oder nein, sondern jemand erzählt mir von seinen Symptomen, von seiner Lebensgeschichte, von all dem. Und ich gewinne einen Eindruck, ob meine Beratung schon hilfreich genug ist oder ob jemand eigentlich was anderes bräuchte. Dass jemand aufgrund seiner eigenen Ressourcen und Fähigkeiten davon alleine nicht weiterkommt, sondern doch noch eine professionell längerfristigere Form von Begleitung und Unterstützung braucht. Und dann ist das für die Menschen dann auch wieder positiv, weil sie dann einfach ein sichereres Gefühl haben. Was müsste ich denn tun und machen, damit es mir besser geht? Wenn ich das vor Ort nicht kann, wer könnte das denn stattdessen oder ergänzend auch machen?
Ja. Und dabei eine Unterstützung finden, ne? Denn man fühlt sich ja wahrscheinlich doch erstmal so ein bisschen hilflos und alleingelassen, ne? Und was ich wirklich jetzt bemerkenswert finde, deshalb möchte ich es auch nochmal zusammenfassend sagen, es geht nicht nur um berufliche Themen, sondern auch alles privat findet da Raum. Also nicht nur, ja, ich bin jetzt an meinem Arbeitsplatz und wenn ich ihn anrufen kann oder dahin gehen kann, dann muss das auch beruflich sein, sondern du hast im Vorgespräch so einen schönen Satz gesagt, dass das euer Leitfaden ist. Persönliche Themen machen keinen Halt vor dem Berufstor.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, wenn man sich mit so einem ERP-System dann beschäftigt. Da kann ich mit allem hingehen, was mich als Mensch ausmacht.
Ich glaube, dass das in den Unternehmen, da gibt es noch wenig Bewusstsein insgesamt dafür, dass nur Menschen, die Ressourcen haben, die sich gesund fühlen, die innere Stabilität haben, dass die gut arbeiten können. Und dass die Belastungen, die in der Familie, in Beziehungen entstehen, Einfluss haben auf die Arbeitsfähigkeit. Und dass Firmen etwas davon haben, wenn sie für das Private ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen, ne? Weil das dann bedeutet, die Wertschätzung dem gegenüber, dass sie am Ende darüber auch dann ja ihre Arbeit besser hinbekommen, mit größerer Freude da sind und einfach das Gefühl haben, ja, ich kriege das so viel besser hin, weil ich gut für mich gesorgt habe.
Ja, und ganz wichtig ist dabei aber auch die andere Seite zu sehen, dass jetzt zum Beispiel eine Führungskraft nicht dahergeht und sagt, hey, du musst dein Privatleben in Ordnung bringen, du performst hier nicht gut genug, mach doch mal was. Das ist eher nicht das, was funktioniert, sondern es muss aus einer Freiwilligkeit heraus passieren und auch eigenen Antrieb. Ich habe hier Bedarf, ich möchte was verändern. Denn sonst, ist es das andere Extrem.
Ja klar, ich meine, ich könnte als Arbeitgeber auch sagen, ah, das Prinzip habe ich erkannt, wie kann ich das ausnutzen? Wie kann ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann noch mehr ausbeuten, wenn ich das als solche Grundlage empfinde. Aber den anderen Punkt, da gebe ich dir recht, das ist auch, solche Programme können nur funktionieren, wenn die Menschen das von sich aus wollen. Ich habe öfter Führungskräfte, die wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrem Glück zwingen. Ja, und dann muss ich manches Mal sagen, nee, so funktioniert es nicht. Du kannst jetzt keine Termine für deinen Mitarbeiter bei mir vereinbaren. Der darf sich melden und ich werde dir auch nicht sagen, ob er sich gemeldet hat. Ja, also, ja, aber du kannst einladen und du kannst sagen, was jemand davon hat und warum das sinnvoll sein könnte.
Ja, diese Haltung und diese Rahmenbedingungen finde ich sehr wichtig, dass das ein sicherer Ort ist für die Person, die dann kommt.
Ja, und das nimmt immer auch im Vorfeld Raum ein, wo die Menschen dann fragen, und kriegt mein Arbeitgeber das jetzt mit, dass ich hier war? Und solche Fragen, ja. Kriegt meine Führungskraft das mit? Muss ich das irgendjemandem zurückmelden? Woher weiß mein Arbeitgeber denn, dass ich bei Ihnen in Beratung war, wenn Sie mir eine Rechnung schicken? Ja, solche Fragen stellen die dann, ne?
Ja, das ist auch ganz wichtig, ne? Damit
Ja,
dann,
klar.
wenn du die alle so beantwortest, wie du es eben auch schon gesagt hast, dann können die sich sicher fühlen, sich wirklich zu öffnen und
Ja.
den Nutzen davon haben von dem Ganzen.
Ja.
Weil es wird so viel dokumentiert in Firmen und es wird so viel vorgegeben und man versucht sich so viel anzupassen, viel zu sehr. Und das ist ja mitunter auch gerade ein Problem, das
Genau.
dann dazu führt, dass ich mich eben nicht wohlfühle am Arbeitsplatz. Du warst nicht immer Familientherapeut.
Nein.
Gibt noch ein anderes Leben, einen anderen Beruf, den du hattest? Ich weiß gar nicht, ob du das Beruf nennst. Und ich würde jetzt gerne dazu übergehen, dich nach dem Schlüsselmoment zu fragen, was ich ja bei jedem meiner Interviewpartner hier mache. Welchen Schlüsselmoment magst du hier mit uns teilen, der für dich so eine Wegkreuzung war, wo dann klar war, okay, da geht's nicht zurück. Diese Veränderung ist unwiderruflich. Und ja, wie hast du das erlebt? Wie hat sich das vielleicht angebahnt? Manche von diesen Dingen kann man erst rückblickend erkennen, wenn man reflektiert, und manche kündigen sich im Vorhinein an. Und genau das finde ich interessant herauszufinden, wie denn solche Veränderungen eben stattfinden.
Ja, kann ich gerne machen. Ich war bis 2011 römisch-katholischer Pfarrer. Habe also mit 16 Jahren beschlossen, dass ich Priester werden möchte, Theologie studieren möchte, weil mich immer schon die Frage beschäftigt hat, aufgrund eigener persönlicher Gesundheitsprobleme, gibt es Gott und ist Gott für dich da und wie funktioniert das in dieser Verbindung mit Gott zu leben? Also so ein tiefer spiritueller Wunsch von innerer Gottesverbundenheit. Und meine Idee war dazu, dann gehe ich doch dahin zu den Fachleuten, ne? Das ist dann die katholische Kirche gewesen. Ich bin in einem katholischen Dorf groß geworden und habe zwischen 16 und 18 Seminare besucht mit dem Thema Christen suchen nach neuen Lebensformen. Dann war ich in Holland und habe dort andere Lebensgemeinschaften kennengelernt und war völlig geflasht davon, dass man für eine Idee sein Leben einfach aufgibt und für eine Idee lebt, also nicht den Konventionen entspricht und heiratet und Kinder bekommt, sondern zu sagen, ich möchte die Erde verbessern, die Welt verbessern, Spiritualität leben. Und dann hatte ich aber vor dieser Entscheidung, irgendwie nach Holland zu gehen, viel zu große Angst. Ich dachte, oh Gott, so ein radikaler Schritt, das traue ich mir nicht zu. Und bin dann stattdessen in den scheinbar sicheren Weg des Studiums gegangen, katholische Theologie studiert, mein Diplom gemacht und habe gedacht, okay, ich mache das dann nicht in Münster, dort, wo ich wohne, sondern ich gehe nach Freiburg. Da kann ich dann auch ausprobieren, ob ich nicht doch mutig bin, ne? Bin dann weit weg von zu Hause gegangen. Hatte dann nach meinem Studium aber noch mal so eine Unterbrechung. Ich wollte wissen und ausprobieren, wie kann ich denn auch meine Spiritualität leben? Und habe dann in einer Gemeinschaft mit zwei anderen Männern gewohnt. Wir haben miteinander gebetet und miteinander meditiert und das Leben halt miteinander geteilt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann katholischer Priester werden, wenn ich im Rahmen einer Wohngemeinschaft, einer Spiritualität, könnte ich mir das vorstellen. Ja, und bin dann bin dann tatsächlich Priester geworden und es gab aber immer so irgendwie, weißt du, von Anfang an, ohne dass mir das so klar war, so kleine Vorbehalte. Ja, ist es wirklich genau das? Ja. Und dann habe ich natürlich festgestellt, dass die katholische Kirche mit ihrer Konservativität, mit ihrer Rückwärtsgewandtheit, mit ihren Ritualen und mit all dieser belasteten Geschichte vielleicht doch nicht so ganz das Richtige ist, ne? Habe aber gedacht, okay, das sind andere, die empfinden das auch so und jeder findet seine Nische. Und ich habe dann in der Kirche immer meine Nische gefunden. Und es gab einen interessanten Moment, der mir erst im Nachhinein deutlich geworden ist. Bei der Priesterweihe kommt ja der Bischof und legt den Kandidaten die Hände auf. Durch die Handauflegung geschieht in der katholischen Kirche der Moment, der magische Moment, in Anführungsstrichen, der Weihe. Und als er das machte, bekam ich Kopfschmerzen. Und ich dachte, wieso kriegst du Kopfschmerzen? Im Vorfeld hat er nämlich die Frage gestellt, die er jedem stellt, das gehört zum Ritual, versprichst du mir und meinem Nachfolger Gehorsam? Und ja, und ich konnte das nur machen unter sozusagen dem, was man theologisch sagt, Gehorsam kommt von Hören. Wenn wir gut aufeinander hören, wenn wir gut miteinander im Gespräch sind und gut im Gespräch in Bezug auf Gott sind, kann ich das machen. Das war sozusagen die Karte, unter der ich Ja sagen konnte. Und dann war ich Pfarrer und plötzlich ging es darum, es gibt keine Priester mehr da, wir fusionieren alle Gemeinden, die Priester, die da vor Ort sind, die fusionieren wir weg und wir schaffen neue Einheiten. Und dann bekam ich irgendwann den Brief mit der Mitteilung, hiermit versetzen wir dich, bitte sag innerhalb von 14 Tagen deinen Rücktritt an. Und das war etwas, was ich nicht konnte, wo ich mich gegen gesperrt habe und wo ich gesagt habe, eine Kirche, die so mit Menschen umgeht, ja, so brutal, ich fand das absolut total brutal. Der Weg und die Art und Weise, das zu tun. Und der Personalchef sagte damals dann am Telefon, Matthias, wir fordern deinen Gehorsam ein. Du hast damals dem Bischof versprochen, gehorsam zu sein. Und ich habe gesagt, nein, so habe ich das nicht versprochen. Wir haben darüber. Das Versprechen heißt, wir hören aufeinander, aber du hast nicht auf mich gehört. Niemand hat auf mich gehört, auf die Bedürfnisse der Gemeinde, auf meine Bedürfnisse. Es gab keinen Weg der Auseinandersetzung, der Beschäftigung, wo am Ende vielleicht ein Ja oder Nein kommt. Und da war mir zum ersten Mal wirklich deutlich, ich mag meine Autonomie und ich möchte meine Autonomie bewahren und behalten. Und das hat mich so krank gemacht und so klein gemacht, dass alle Risiken auf mich genommen habe und sage, egal ob ich hinterher verhungere, ob ich eine Stelle bekomme oder wie auch immer, ich gehe das Risiko ein, ich gehe. Das ist für mich schier unerträglich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste die nächsten Jahre Menschen sagen, begleiten, unterstützen und denen sagen, es ist großartig, in der katholischen Kirche zu sein. Und ich wüsste im Inneren, das ist das damals passiert. Ne, und ja, und also könnte ich sagen, das Schicksal, der liebe Gott oder wie auch immer, hat mich am Ende doch in das reingeschubst, wo ich mit 16 hätte mutiger werden können. Ja, also wirklich mein eigenes zu suchen. Und ich hab 50 Jahre gebraucht, bis ich den Mut hatte, wirklich mein eigenes herauszufinden. Ne? Ja, und ich glaube, die letzten 10 Jahre waren die wertvollsten meines Lebens, also die erfüllendsten. Also, weil ich herausgefunden habe, wenn ich zu dem stehe, was meins ist, wenn ich das spüre in meinem Herzen und meinem Verstand, wo ich voll und ganz Ja zu sagen kann, dann führe ich ein Leben in Übereinstimmung mit mir. Und das war dann letztlich auch eine wichtige Voraussetzung eigentlich auch für meine Beratertätigkeit, ne? Und ich habe in den letzten 10 Jahren meiner Pfarrerstätigkeit heimlich Berater- und Therapieausbildungen gemacht. Zum großen Entsetzen des Bischofs und des Personalchefs, wie kann ein römisch-katholischer Priester und Pfarrer parallel zu seiner Arbeit so etwas Unerlaubtes machen? Und ich glaube, das mag die Kirche nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich erwachsen für sich selbst sorgen und am Ende vielleicht feststellen, wo das Krankmachende in der Kirche ist. Ne? Also das krankmachende System von Eltern und Kindern und nicht von Erwachsenen auf Augenhöhe.
Ja.
Und das ist das, wo ich glaube, wo die Kirche bis heute immer noch drunter leidet, dass Menschen, die auf Augenhöhe denken und empfinden, Menschen, damit meine ich Männer, Frauen, alle, in der Kirche kein Gegenüber finden, wo das möglich ist, sondern immer noch warten auf Erlaubnis und Verbot. Und mir war klar, mit 50, dieses Prinzip kann ich nicht mehr leben. Und mir war aber viele Jahre gar nicht klar, also sozusagen durch den Körper, dass ich dieses aber als Vorbedingung erfüllen muss.
Und dies mit den Kopfschmerzen, als diese Weihe war,
Ja.
das ist ja wirklich ein sehr unwillkürliches, klares, körperliches Zeichen, was du
Ja.
bekommen hast. Hattest du
Ja.
sowas noch öfter, dass du so von deinem Körper solche Zeichen bekommen hast?
Ja. Als das erste Mal die Gedanken auftauchten, die Kirche löst die Probleme, indem man alle Gemeinden fusioniert, nach dem Motto, wir fusionieren so, dass wieder ein Pfarrer 10 oder 15 oder 20 Gemeinden hat. Also da gab es keine Grenze von irgendetwas. Und wir werden das einfach durchsetzen. Das war im Mai 2010. Ich habe das einfach so noch in Erinnerung. Ich hatte circa 14 Tage lang jede Nacht Albträume. Albträume von Bränden, dass es also brennt, ja? Und ich über diese Träume von Brennen, ich wusste, ja, du musst was machen, ja? Du kannst nicht, du wirst geschubst, ja? Wenn du das Brennen abstellen möchtest, dann musst du den Brand löschen, ja? Musst du irgendetwas machen, um wieder, ja, in ein Wohlbefinden zu kommen oder um in etwas zu kommen, das wieder passend und stimmig zu dir ist. Und wenn du das nicht machst, dann gibt es halt weiter Brände. Ja? Und wo ich das so gedacht habe, okay, das ist ein deutlicheres Zeichen, es gibt keine Auswege mehr, ja? Keine Flüchte mehr. Ich kenne das manchmal so von Beratungen. Paare kommen zu mir in der Beratung, oft dann, wenn es zu spät ist, ja, oder wenn die Hütte brennt, ne? Wo ich dann weiß, ja, okay, die Hütte brennt dann, wenn du vorher die Zeichen nicht erkennst, ne? Und eigentlich waren die Zeichen ja alle vorher schon da, ja? Und ich hatte natürlich nicht nur diese Brandträume, sondern auch tagsüber, ich sag mal sowas wie so depressive Grundstimmung, ja? Also ich mochte nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Das war wie so ein eingeschränkter Blickwinkel von, es war sehr anstrengend, noch zugewandt zu sein. Das, was mich aufrecht erhalten hat, waren immer die Menschen, mit denen ich zusammen war. Also das Versprechen habe ich ja nicht dem Bischof gegenüber gegeben, sondern den Menschen in der Gemeinde dort, wo ich war. Und das hat mich aufrecht gehalten. Also das Vertrauen, das die mir gegenüber hatten und nicht denen gegenüber hatte. Und eigentlich auch meine Leidenschaft für die ganzen Aufgaben, die ich hatte, ja, das habe ich ja durchaus gerne gemacht. Und das unterscheidet sich nicht so sehr von dem, was ich jetzt auch mache, ja.
Ja, das finde ich so bemerkenswert. Eigentlich, du hast das System gewechselt,
Ja.
den großen Rahmen und hast deutlich mehr Autonomie. Aber das, was du tust, Seelsorge,
Ja.
machst du ja weiterhin.
Ja, genau. Und das hat mich dann am Anfang sehr erschreckt, als ich bei der Firma tätig war, wo ich jetzt tätig bin, dass ich gedacht habe, ihr lebt mehr die Grundprinzipien der Kirche als die Kirche. Ja, und ich habe gedacht, ich kann das jetzt nicht so laut sagen, aber ihr verwirklicht mehr davon. Es ist nicht die heile Welt, es ist keine Paradies, aber es ist auf Augenhöhe und das ist ein großer Unterschied. Ja.
Ja. Wow, das ist ein hartes Urteil. Aber ich denke, du kannst das sehr gut beurteilen und du bist auch nicht der Einzige, der das
Ja.
sagt, wer da wirklich
Ja.
gerne Erfahrungen hat. Und wie viele Jahre warst du genau jetzt als Priester und innerhalb der Kirche so?
Wie viel? Ist die Frage, welchen Startpunkt du setzt, ne? Ob sozusagen meine Berufung, mein Studium, aber jetzt im Prinzip wenn das Studium der Theologie der Anfang ist, von 19 bis 49.
Wow, ja. Da darfst du dir ein Urteil erlauben. Absolut.
Ja. Aber weißt du, spannend finde ich bin trotzdem, weil ich viel daran gearbeitet habe, im inneren Frieden damit. Ich bin nicht Ich bin nicht böse auf die Kirche. Ich wünsche ihr alles Gute, und sogar wenn sie mich fragen täte, könntest du uns dabei unterstützen, das Bild zu verändern? Wüsstest du etwas? Dann wäre ich gerne bereit, da zu unterstützen. Ich habe auch, ich glaube, das war vor 2 Jahren, hatte ich noch mal ein Abschlussgespräch mit meinem Bischof, der mir damals diesen Brief geschrieben hatte, habe ich noch mal um ein Gespräch gebeten. Ja, und er hat mich tatsächlich eingeladen, und wir hatten ein gutes Gespräch miteinander und konnten noch mal auch reflektieren, was damals vielleicht sein Druck und seine Not war, was mein Druck und meine Not war, und dass die Kirche, die sich selber so unter Druck fühlt und setzt, manchmal Entscheidungen trifft, wo sie im Nachhinein sagt, es war nicht gut.
Ja, rückblickend kann man es anders sehen. Und
Ja.
das finde ich sehr wertvoll, dass du das sagst. Auch das waren dann ja 8 Jahre später, wenn ich jetzt das richtig beobachtet habe,
Ja.
dass du da um ein Gespräch gebeten hast. Das darf man tun. Und das kann eben dann dazu beitragen, dass man so einen inneren Frieden eher macht,
Ja.
wenn noch was offen ist so für einen, ne?
Ja, ich glaube, dass das gut ist, wenn Menschen, ich sag mal, im Leben eine Kränkung erfahren haben und dann in eine Veränderung reingehen und sagen, nicht mehr mit dieser Arbeit, nicht mehr mit diesem Menschen, nicht mehr in dieser Partnerschaft, nicht mehr so. Und dann bleibt oft über einen langen Zeit so ein Kränkungsgefühl und ein Kränkungszustand. Und Kränkung, da steht ja das Wort krank auch drin. Und das zieht einen Menschen auch herunter. Und es ist sehr wertvoll, wenn ich nach einer gewissen Anzahl von Jahren doch nochmal ein Gespräch führen mag. Auch für Paare, ob noch im Nachhinein eine Würdigung und eine Wertschätzung möglich ist. Ja, weil nicht nur alles ist negativ oder schlecht, oder auch bei einem Arbeitsplatz. Auch wenn ich in einem Konflikt gehe, es ist nicht immer alles schlecht, sondern es gab auch etwas Gutes. Und manchmal ist es erst nach ein paar Jahren möglich, den Anteil auch zu sehen. Und dann beides zu sehen. Die Veränderung war trotzdem richtig und wichtig, war der wichtige Schritt. Und zugleich ein paar Jahre später zu sagen, ja, und trotzdem gibt es da noch eine Kränkung, die vielleicht ein Stück Aufmerksamkeit oder Heilung oder Frieden braucht, so wie du es gerade gesagt hast.
Ja, ich habe tatsächlich auch selber bei partnerschaftlichen Trennungen beides erlebt, mit folgendem Gespräch und ohne. Und es macht wirklich was völlig anderes, wenn man den Menschen später wieder begegnet, wie man sich begegnet
Ja.
und auch wie man an die denkt. Also
Ja.
sehr wertvoll, das zu tun.
Ja, weil wenn du es nicht machst, dann passiert alle Nase lang solche Triggerpunkte. Du hörst etwas und dann wird das Alte wieder wach. Und dann kriegst du diese ollen Scheißgefühle von Verletzung, kriegst du wieder frisch aufs Tapet, als wäre es gerade erst passiert. Ja, aber wenn du dann, ich sag mal, eine Art friedliches Gespräch geführt hast, dann kannst du diese Kränkungen, hast du keine Erlaubnis mehr, die einfach hochzuholen, denn du hast sie ja in einen Frieden reingebracht. Und es ist auch nicht mehr so das Bedürfnis, dass man ständig das aufwärmt. Ja, aber
Und da geht es
wenn
auch
du
darum,
es,
dass
ja?
jede Person Verantwortung übernimmt für
Ja.
das, was der eigene Anteil ist. Und
Ja.
so klang das für mich auch, das Gespräch, das du mit deinem Bischof geführt hast. Nee, es ist jetzt nicht mehr deiner, also mit dem Bischof,
Ja, genau.
dass jeder für das, was war, Verantwortung übernommen hat. Und dann kann was Neues entstehen.
Ja, und vielleicht auch so etwas wie, du gehst in dein Leben und ich gehe in mein Leben. Und es gibt nichts mehr, wo wir einen Streit oder einen Konflikt haben, sondern ich wende mich meinem zu und habe voller Respekt und Würde dir gegenüber, und du gehst in deins. Und wenn wir uns eines Tages wiedersehen, werden wir es schaffen, respektvoll miteinander umzugehen, ohne alte Kränkungen aufwärmen zu müssen. Und das glaube ich, kann ich jetzt inzwischen.
Das ist großartig, dass du das auch durch diesen Prozess lernen durftest, musstest.
Ja,
Ja, und
genau.
es ist ja eine Weiterentwicklung, ne? Wenn man
Ja.
diese Dinge im Leben nimmt, um als Herausforderung und daran wachsen kann.
Ja. Und es gibt es die, mir die Möglichkeit, ich kann bestimmte Situationen als kritisch wahrnehmen, ohne meine Kränkung hineinzunehmen. Das heißt also, ich kann vieles in der Kirche sehr kritisch wahrnehmen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste draufhauen.
Als ich dich am Anfang gefragt habe, was ist deine Berufung,
Ja.
hast du gesagt, so, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse, dass Menschen so in Einklang mit sich selbst finden, dass sie so
Ja.
ihr und so wie du deine Geschichte eben beschrieben hast, ist ja auch genau das, was du für dich gefunden hast, deine Autonomie leben zu können mit dem, was dir wichtig ist.
Ja.
Und das auch an andere eben weiterzugeben, war schon Berufung in der ganzen
Ja.
Zeit in der Kirche und ist es geblieben und wird es wahrscheinlich auch weiterhin sein.
Ja.
Das scheint dein
Genau.
Weg zu sein.
Ja, genau. Genau. Und das Spannende finde ich, obwohl, ja, dass ich habe das Gefühl, immer noch nicht fertig zu sein. Ja, als wäre da immer noch ein Rest, der danach fragt, und was ist jetzt? Hast du deins gefunden? Bist du dir sicher, dass du deins gefunden hast? Ja. Und dann, keine Ahnung, vielleicht so jetzt seit 2, 3, 4 Jahren tauchen noch mal verstärkt das Thema meine frühkindlichen Traumata auf, ne? Als würden wir Menschen ständig irgendwie, hätten ständig die Aufgabe, das nochmal wieder weiterzuführen. Also auch in den tieferen Schichten. Ja, gibt es da noch irgendetwas darunter? Und gibt es darunter nochmal etwas? Und plötzlich tauchen die Menschen mir im Gegenüber auf und ich denke, ach nicht, du hast depressive Symptome oder hast da irgendeine Krise in deiner Partnerschaft. Oje, bist du auch einer von den tief Traumatisierten, ne? Die nur noch keine Ahnung, kein Wort dafür haben. Aber du gehörst auch zu denen, die irgendeine Kacke aus der frühen Kindheit versuchen, irgendwie zu verarbeiten und in einen Frieden zu bringen. Und du hast keine Ahnung davon, wie das geht und was da in dir stattfindet und warum du immer in die gleichen Situationen reinkommst, warum du da immer so aufbrausend bist, da so verletzt und gekränkt und wieso sich die Geschichte in deinem Leben immer wiederholt. Ja, und dann zu gucken, mein Gott, das sind manchmal uralte Geschichten. Ja, und dann stelle ich fest, oh, mein Werkzeug reicht dazu gar nicht aus. Ja. Welches Werkzeug brauche ich denn jetzt noch oder welche Möglichkeiten brauche ich denn noch, wenn Menschen oder ich auch selber merke, da klebe ich so in traumatischen frühkindlichen Dingen und habe da so Bewältigungsstrategien, ist es möglich, auch da wieder in eine Freiheit zu kommen? Ja, also das Thema Autonomie, wie finde ich die innere Freiheit, festzustellen, naja, ich bin. Wenn ich an meine Kindheit denke, gibt es immer noch so versklavte, geknechtete und unterdrückte Anteile, ja, die auch noch darauf warten, so ins Leben zu kommen.
Da
Ja,
hast du also noch ein Stück Weg vor dir.
ja. Ja.
Und wenn dies so klingt wie, das ist noch, ich bin noch nicht fertig oder das ist noch nicht fertig,
Ja.
klingt das ja sehr stimmig an der Stelle.
Ja.
Und ich finde auch, also wenn ich das höre, ich bin noch nicht fertig, ist das bei mir, das höre ich positiv, weil ich möchte gar nicht fertig sein. Ich möchte mich gerne immer weiterentwickeln. Nicht nur
Ja.
lebenslanges Lernen, auch lebenslange emotionale und
Ja.
persönliche Weiterentwicklung wachsen, reifen und irgendwie mich zu einem Menschen entwickeln, den ich jetzt noch gar nicht kenne.
Ja,
Und
genau.
mir gleichzeitig treu bleiben dabei,
Ja, genau.
im Inneren. Und daher finde ich das eigentlich eine sehr schöne Formulierung. Es ist noch nicht fertig. Weil
Ja.
wenn es abgeschlossen ist, dann ist es so, und jetzt ist es fertig, so, und jetzt habe ich aber noch irgendwie 10, 20 Jahre Leben. Was mache ich denn damit?
Ja, genau. Weißt du, das ist so dieses Bild von, du gehst in Rente und dann ruhst du dich aus, ja? Und dann hoffst du, dass du Enkelkinder hast, die du irgendwie betütteln kannst, dass du irgend so eine Art Sinnhaftigkeit hast, aber nicht mehr so diesen inneren Antrieb, was möchte ich, wo möchte ich hin und wohin möchte ich mich weiterentwickeln? Ja, so.
Also
Und
ich
dass das
glaube,
gut
das
ist,
ist
wenn es noch ist.
wirklich etwas, was uns beide auch verbindet, wo
Ja.
wir beide ein ähnliches Bedürfnis haben. Und ja, sehr schön. Und ich möchte mir das auch bewahren und ich wünsche dir auch, dass du dir das bewahrst und deine Schritte gehst.
Ja, das werde ich tun. Vielleicht wenn noch Zeit ist für einen ergänzenden Gedanken. Ich war vor 2 Jahren an einem Seminarwochenende, da ging es um die Frage plötzlich, was ist dein ungelebtes Leben? Wir entscheiden uns ja immer für irgendetwas, für einen Beruf, für eine Partnerschaft. Und die Frage ist bei der Fülle, was ist denn liegen geblieben? Und da taucht in mir so das Bild auf, eigentlich wollte ich immer auch schon mal gerne Clown sein. Und ja, und das hatte mich total berührt, weil ich in der Oberstufe war ich in der Theatergruppe und dann habe ich als Abschlussprüfung so eine Pantomime gemacht, so eine clowneske Pantomime und habe dafür 15 Punkte bekommen. Und meine Freundinnen und Freunde waren völlig schockiert, dass ich Theologie studieren wollte und nicht Schauspieler. Ja, und dann hatte ich zwischendurch immer eine Faszination für Clowns und hab dann jetzt, gar nicht, wann war das, vor einem Jahr oder 2 Jahren, so ein Clowns-Seminar mitgemacht und gedacht, okay, wie kann ich denn das nochmal mit ins Leben reinholen? Ne? Und wenn ich das mache, was verändert das? Ja, wenn ich das Thema bei den schweren Lebensereignissen, bei Tod und Sterben, Trennung und wenn ich den Anteil mit reinhole, was würde sich dadurch verändern? Ne? Auch da gibt es doch ein Teil, da bin ich sehr neugierig darauf. Ne? Wenn ich jetzt meine rote Clownsnase auspacken täte und wir würden weiterreden, aber mit der Clownsnase, was würde sich dadurch verändern? Ja, dann würde unser ganzes kluges Geschwätz aufhören und ich würde sagen zu dir: Oi, 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 wie schön, dass du da bist. Ja, wie fein. Ich freue mich so. Kuckuck, hallo, hallo, hallo. Ich würde so etwas machen.
Ja, das würde eine ganz andere Qualität bringen, ne? Und ich
Ja.
lache auch die ganze Zeit schon, weil ich erinnere mich natürlich dran, da wo wir uns kennengelernt haben, da haben wir ja so ein Theater aufgeführt und
Ja.
gemacht und du warst da voll in dieser Rolle drin und ich habe aus meiner Tanzgeschichte heraus, Tanzimprovisation dazu gemacht und wir hatten echt mega viel Spaß.
Ja, total. Und
Erinnert
dass
mich da
das
total gerne
möglich ist.
dran.
Ja, bei diesem, wo es auch schwere Themen gibt oder anstrengende Themen, auf einmal festzustellen, mein Gott, ist das cool.
Ja, das ist
Kann man
ein
Spaß haben.
anderer Blickwinkel drauf, ne? Wie, also man
Ja.
hat einen Filter hinlegt und jetzt guckt man nochmal anders drauf.
Ja.
Super, danke schön, dass du jetzt nochmal zum Schluss diese Leichtigkeit reingebracht hast. Die ist sehr schön. Herzlichen Dank, lieber
Gerne.
Matthias, für das Gespräch.
Gerne habe ich gerne. Ich habe gerne mit dir gesprochen und ich wünsche und hoffe und freue mich, wenn alle, die zuhören, irgendetwas dafür sich mitnehmen können.
Das wünsche ich auch und ich tue natürlich auch deine Webseite verlinken, deinen Blog. Da kann man auch von dir lesen. Und ich habe mich umgetan auf deiner Seite und ich fand es sehr inspirierend. Also ja, guckt nach, liebe Leute.
Gerne.
Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lens for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen von und mit Maike Lenz-Scheele.